Das rote Sofa. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend. Ja, ich freue mich auf eine tolle Frühlingswoche mit Ihnen, tollen Gästen, natürlich live auf dem roten Sofa. Und heute ein Mann, ja, mit einer Blitzkarriere. Also mit 10 kam er nach Deutschland und nur 10 Jahre später kochte er in einem 2-Sterne-Restaurant. Mit nicht einmal 30, dann der erste eigene Stern im eigenen Restaurant. Wie geht das? Also, wenn Familie, Freunde und Schlaf irgendwie auch noch zum Leben dazugehören sollen. Ja. All das werden wir besprechen, denn Starkoch Ali Güngemüş hat die Antwort darauf. Herzlich willkommen.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Das ist echt irre. Ich finde, wenn man deine Karriere so nennt, es ist der Wahnsinn. Und vor allem, was ganz lustig ist, worauf wir jetzt gestoßen sind, als wir uns vorbereitet haben, war, dass du Jubiläum feierst bei uns in diesem Jahr.
Ach was.
Doch, das ist haargenau 20 Jahre her, dass du das erste Mal für das gekocht hast.
Stimmt, das du, am Nachmittag.
Ja, guck mal, das ist das Bild davon. Hast dich gar nicht verändert.
Boah, da war ich ja noch jung und attraktiv. Jetzt bin ich nur noch attraktiv.
Wahnsinn. Das war die Zeit, ne? Also du hast das Le Canard in Hamburg gekauft. Ja. Das war 2005, glaube ich, ne?
Das war 2005, habe ich hier eröffnet, weiß ich noch. 26. April 2005 war die Eröffnung. Also das war der erste Tag, wo wir zum ersten Mal ein Mittagsgeschäft hatten. Und es stimmt, es hat alles hier begonnen. Eigentlich hat alles in Hamburg begonnen. Wie toll ist das denn?
Ist dir eigentlich aufgefallen, dass der Stern, der Michelin-Stern, erst danach kam? 18 Monate später. Also wir haben das vorbereitet praktisch.
Ja, ich hab ziemlich früh mit euch angefangen zu arbeiten. Und ich weiß noch, also das am Nachmittag. Ich habe immer Mittag gekocht, Mittagsservice. Und dann habe ich diese Lebensmittel eingepackt, bin zu euch gefahren, habe bei euch live gekocht, habe wieder meine Sachen eingepackt, bin dann wieder ins Restaurant. Und das war... Es war natürlich stressig, brutal, weil du einfach Restaurant, Fernsehen und so. Aber so hat es begonnen. Wahnsinn. 20 Jahre.
Ist, du sagst ja selbst, ne? Das war die intensivste Zeit hier in Hamburg, wenn du so auf deine Karriere blickst. Da kam der Stern, das eigene Restaurant. Deine 2 Söhne sind hier in Hamburg geboren.
Ja.
Also ich weiß nicht, wenn du dann nach Hamburg kommst, fährst du dann irgendwie von A nach B und klapperst das so ab und denkst, oh, das war so eine besondere Zeit?
Also Hamburg wird immer eine besondere Zeit, Stadt, Menschen, das wird immer in meinem Leben eine besondere Rolle spielen, weil hier wirklich alles begonnen hat. Ich bin auch den Hamburgern wahnsinnig dankbar, weil ich kannte mich ja in Hamburg überhaupt gar nicht aus. Ich habe niemanden gekannt und ich bin nach Hamburg gekommen aus München und habe mich hier selbstständig gemacht. Und die Hamburger haben mir die Chance gegeben und das sind halt die Hamburger, die geben dir die Chance. Man muss aber auch die Chance nutzen. Und wenn du dann bei dir bleibst, wenn du fleißig bist und dich sehen das auch, und dann unterstützen sie dich auch.
Ja, vor allem danach ging es ja nur noch nach oben. Ist so viel passiert in den 20. Ach, wir müssen das gleich alles ganz in Ruhe besprechen. Wir senden wie immer live vom roten Sofa, haben heute einen der prominentesten Köche Deutschlands zu Gast, Sternekoch Ali Güngemüş. Und Maike Krämer wirft jetzt mal mit uns zusammen einen Blick auf seine wirklich beeindruckende Karriere.
Nimmt ihr auf?
Ja, los geht's.
Vegetarisch ist meine Stärke.
Spitzenkoch Ali Güngemüş, beeindruckt mit ausgezeichneten Kochkünsten und guter Laune. Groß geworden in der Türkei auf einem kleinen Selbstversorgerhof mit seiner Mutter und 6 Geschwistern. Mit 10 geht's nach Deutschland. 4 Jahre später der Beginn einer einmaligen Karriere am Herd. In Hamburg wird er bekannter Fernsehkoch und Publikumsliebling.
Wir sind jung, wir kochen frisch, wir kochen kreativ.
Und zum ersten Sternekoch mit türkischen Wurzeln. Weltweit. Sein Geheimnis?
Hier wird mit Liebe gekocht.
Auch in seinen 2 Restaurants in München.
Das ist Weltklasse.
Kochkünstler unvergleichlicher Kreationen. Ali Güngemüş.
Toll, wie ich das selber so sehe. Nicht damals und jetzt, so 20 Jahre. Wahnsinn, wie ich mich da verändert habe.
Naja, du hast ja auch Vollgas gegeben. Also so ist ja nicht.
Wie soll ich das verstehen?
Also ich glaube, so viel zum Feiern hattest du nicht. Also das war ja, du bist ja nur auf dem Gaspedal gewesen. Also wir fangen mal am besten damit an, mit diesem Le Canard, weil das war ja so ein bisschen der Durchbruch, dass du wirklich gesagt hast, so, ich nehme jetzt die letzten Moneten in die Hand, ich glaube auch mit Unterstützung deiner Eltern damals.
Ja, der Mutter, ja.
Genau, und kaufe oder pachte dieses Le Canard Nouveau. Dann warst du warst 27, glaube ich, damals.
Ja.
Woher hast du diesen Mut genommen?
Ich habe zu mir gesagt, wenn ich jetzt nicht, also ich habe gesagt, ich versuche mich jetzt mit 26, 27, also ich wollte mich vor 30 eigentlich noch selbstständig machen, weil ich habe gesagt, wenn es nicht funktioniert, ja, kann ja sein, es gibt ja für nichts eine Garantie, es hätte ja sein können, dass es wirtschaftlich nicht funktioniert, dann muss ich halt dann, bin ich dann noch jung genug, um zu arbeiten, um meine Schulden zu bezahlen, abzubezahlen.
Ach, ehrlich,
ja,
so wirklich, bist du daran
gegangen? Ja, wirklich, okay. So bin ich rangegangen. Es war jetzt auch nicht so viel Geld, wo ich jetzt irgendwie, sage ich jetzt mal, ein Jahr ausgehalten hätte oder durchgehalten hätte. Also höchstens 3 Monate. Ich habe gesagt, wenn das Restaurant 3 Monate nicht funktioniert hätte, wäre ich wahrscheinlich wieder zurück nach München gefahren und hätte ich dann irgendwo gearbeitet und hätte meine Schulden bezahlt.
Was meinst du denn, warum hat es funktioniert?
Es hat funktioniert, kann ich dir ganz genau sagen, weil ich wollte, dass es funktioniert. Ich war beharrlich, ich war verrückt danach, ich musste das schaffen, weil ich habe dann auch selber zu mir gesagt, wenn ich das nicht schaffe, hätte ich das, ich glaube, es hätte mich ein Stück auch mich innerlich kaputt gemacht, weil ich bin so ein ehrgeiziger Mensch und ich weiß, wie hart meine Mutter gearbeitet hat. Die ist morgens um 3 Uhr aufgestanden, ist zum Flughafen gefahren und hat dort als Reinigungskraft gearbeitet, ist dann um 18 Uhr nach Hause gekommen, hat für uns gekocht und damit wir Kinder noch was zu essen haben und so. Ich weiß, unter was für Voraussetzungen die gearbeitet hat, und um mir das Geld, das bisschen Geld zu geben, um mich selbstständig zu machen. Das wollte ich nicht. Das wäre die größte Niederlage meines Lebens gewesen.
Aber wenn du das so erzählst, dann merke ich schon diesen Druck im Nacken. Also, ja, weil wenn man das wenige Geld und dann, ne, und 3 Monate. Also wie gehst du mit Druck um?
Ich nehme das an. Ich arbeite daran, oder beziehungsweise ich habe früher das nicht als Druck empfunden. Früher habe ich immer viel gearbeitet. Ich habe gesagt, das macht mir nichts aus. Mittlerweile ist schon so, dass ich mir, man lernt ja auch dazu, so ist es nicht, ich versuche mir Ausgleich zu schaffen. Also ich treibe Sport, ich gehe essen, ich gehe spazieren, ich gehe wandern und so. Ich reise gerne. Wenn ich frei habe, will ich immer raus aus München, weil das entspannt mich am meisten. Das habe ich gelernt, weil durch dieses viel Arbeiten, durch viel immer wieder auf der Überholspur, das ist ja nicht gut. Irgendwann, ne, kam das auch die Quittung.
So genau, die kam ja dann. Ja. Ne? Also du hast ja, dann den 18 Monate später tatsächlich den Michelin-Stern bekommen.
Ja.
Der Hammer mit 29. So, und dann klopfte auch das Fernsehen an die Tür. Da können wir mal eben reingucken. Die ZDF-Küchenschlacht, würde ich sagen. Es war so ein bisschen der Durchbruch, ne? So
ja,
als Fernsehkoch.
Ja.
Weil du da eben auch so frei wie jetzt hier auch eben so einfach frei erzählt hast. Wir gucken mal rein.
Wow. Schön, gut, ich fange hiermit an. Heute am Dönerstag gibt es keinen vegetarischen Döner.
Nee, leider nicht.
Jakobsmuscheln vom Kräuterseitling mit Pilzsud und zweierlei vom Blumenkohl. Ich sage jetzt mal Stampf oder Püree dazu, keine Ahnung, wie man das nennt.
Mousse, kannst du auch sagen.
Was, Mousse?
Mousse.
Muss ja nicht sein.
Muss nicht sein, ne? Mein Gott, heute ist Tag der schlechten Wortwitze.
Ja, mit der Zora kann ich es halt einfach. Ja. Die ist super, die ist toll. Die hat auch immer, die lacht viel. Das ist auch mein Humor, deswegen funktionieren wir zwei sehr gut.
Ja, das ist super. Aber auch, dass du diese Leichtigkeit da so nimmst. Ne? Also, weil wir haben gerade darüber gesprochen, du dieses Restaurant, du bist von dahin, hast immer weitergemacht. Dann hast du ja auch in der Zeit deine beiden Söhne bekommen.
Ja.
Also das ist schon, also Hut ab für diese Zeit. Also wenn du so zurückblickst, wie hast du das empfunden?
Naja, es war sehr zeitintensiv, energieintensiv. Ich habe wahnsinnig viel auf Freizeit verzichtet. Ich habe immer eigentlich kann ich ganz ehrlich und offen sagen, ich habe nicht gelebt, sondern nur funktioniert. Das war so, ja. Mit dem Stern ist ja nicht so, dass der Druck weg ist, sondern der Druck wird ja noch größer. Mhm. Den musst du ja auch halten können. So ist es ja nicht, weil den kriegst du nur für ein Jahr. Und dann musst du das ja nächstes Jahr wieder beweisen. Somit, eigentlich hast du immer Druck. Wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt immer noch Druck. Wichtig ist, wie gehst du mit dem Druck um? Mhm. Und mit Druck gehst du eigentlich am besten damit um, wenn du Selbstsicherheit hast. Wenn du selbstsicher bist, wenn du Selbstvertrauen hast. Und das Tolle daran ist, das Tolle am Älterwerden ist leider so, ja, du bist ruhiger, du bist entspannter.
Du fühlst dich ein bisschen dran. Aber sag mal, wenn du jetzt so vergleichst, weil du hast das ja auch moderiert zum Beispiel, die Küchenschlacht. Hast du mal so drüber nachgedacht, lieber Mikro als Kochlöffel in die Hand?
Ach so, Beides geht, glaube ich. Ich glaube, wenn du gerne kochst und gerne, sage ich jetzt mal, vor der Kamera stehst, aber wenn ich vor der Kamera stehe, bin ich trotzdem der Ali. Mir ist wichtig, dass man authentisch bleibt. Mhm. Und wenn du wenn du dir selber treu bleibst, egal in der Küche oder vor der Kamera, dann das spürt auch der Zuschauer oder in deinem Restaurant der Gast oder auch deine Mitarbeiter. Die positive Energie, die kriegen schon die Signale, so ist es nicht.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, du hast mit Adnan Maral, den kennt man von Türkisch für Anfänger, kennst du vielleicht auch, hast du ja dann auch gegrillt, es wird immer gegrillt. Grill den Hänsler hast du auch, mit dem hast du auch gegrillt, ich weiß, kommt immer wieder, ne?
Immer grillen, ja.
So, aber
grillen ist sowas Leckeres, oder?
So, ist das Ding, ja. Und ihr beiden habt euch natürlich auch super verstanden, weil ihr befreundet seid und habt dann, ihr habt gewettet während dieser Sendung und dann musstest du dich nochmal neu ausprobieren und zwar als Schauspieler. Das, ne? Kannst du dich daran erinnern?
Ach so, ja, oh Gott, okay, jetzt weiß ich.
Und Servus, ja, warte, wir haben das ja, Servus Schwiegermutter hieß dann.
Ich habe das noch nie gesehen, gell?
Nein?
Nein, wirklich, ich würde es heute zum ersten Mal sehen.
Ehrlich?
Die Szene, ja.
Ja, komm, die Szene, für dich und für alle anderen, für sie zu Hause natürlich auch.
Peter, was ist mit dir? Du kriegst keine Luft. Ich rufe einen Arzt.
Nochmal Glück gehabt, mein Lieber. Das hätte auch schief gehen können. Die Schwellung hätte auch auf die Atemwege gehen können. Wie ist denn das eigentlich passiert?
Da wollte jemand den Teig mit Haselnüssen verfeinern.
Wusstest du nichts von der Nussallergie deines Schwiegersohnes?
Doch, doch, das wusste er eigentlich.
Das war ein ganz blöder Unfall.
Naja, 2 Tage Bettruhe und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Okay. Ich sehe das wirklich heute zum ersten Mal.
Ja, was sagst du? Gut gespielt, oder?
Ja, glaube ich auch, oder? Gut gespielt, würde ich auch sagen. Oh Gott, war ich da nervös.
Ja,
für die Szene habe ich 8 Stunden, war ich 8 Stunden im Studio.
Ah, nein. Aber er ist ja dein Freund auch. Also so, das gibt ja so ein bisschen Ruhe. Ne? Aber ich glaube, danach kamen auch noch ein paar Schauspielangebote, ne?
Ja, kam schon ein paar, ja, so ist es nicht. Aber immer so kurze Rollen, ne?
Aber
Schauspielerei ist schon, das ist schon eine Kunst, das ist für mich Kunst und ich bin Koch und kein Schauspieler.
Vielleicht ist auch ein bisschen viel, wir haben ja sowieso schon drüber gesprochen, was du alles machst, denn Adnan hat uns auch eine Nachricht für dich hinterlassen, wo er sich ein bisschen beschwert über die Zeit mit dir.
Jetzt ehrlich? Mhm. Oh Gott.
Ali, mein Herzkind, Jano, long time no see, wo bist du, wo warst du? Oh mein Gott, ich kriege immer nur so mit, Amerika, aber eigentlich vermisse ich dich natürlich beim Grillen, zusammen zu kochen, wieder zu lachen. Und natürlich vermisse ich dich als Doktore an meiner Seite. Aber ich hoffe, es geht dir gut und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Guck mal, sogar mit Herzchen. Süß. Vom grünen Sofa an das rote Sofa.
Süß. Danke dir, liebe Grüße zurück. Ich melde mich.
Du als Doktore.
Ich als Doktore.
Das ist jetzt, glaube ich, der neue Spitzname.
Doktore, Dr. Ali. Ich musste den Dr. Zinner, ich war der Dr. Zinner. Na, und musste Antihistaminikum verschreiben. Süß.
Das ist aber, du hast es gut eingeübt.
Ja, ich musste lernen.
So, wir kommen aber jetzt zu einem Koch, der wirklich in einer ganz anderen Küche hantieren muss als du, in einer sehr kleinen und das auch gerne mal bei Sturmstärke. Ist vielleicht auch keine Sterneküche, aber wirklich das Highlight des Tages an Bord. Stefanie Kühne hat den Koch auf der Seefalke in der Nordsee besucht.
5 Uhr morgens. Dienstbeginn für Schiffskoch Christian Schade. 3 Mahlzeiten kocht er jeden Tag. Los geht's mit den Brötchen.
Man auch sieht es, ist es ja so, man ist 24/7 an Bord. Und dann ist man froh, wenn man was zu tun hat und nicht Langeweile hat. Ne? So hat man eine Aufgabe, ist ganz angenehm. Die Zeit geht rum. Die Leute freuen sich, wenn sie frische Brötchen kriegen.
Seit 7 Jahren ist er Schiffskoch.
Oh Gott, Sardin, ne?
Immer auf hoher See. Aktuell auf dem Fischereischutzboot Seefalke.
Hier ist man erstmal autark. Man ist sein eigener Chef. Keiner redet einen rein. Hauptsache zu den Essenszeiten ist das Essen fertig. Man arbeitet und schläft. Man arbeitet und schläft. Und da ist das Essen das Highlight. Und wenn es schmeckt, dann hat man Sonderstatus. Und wenn es nicht schmeckt, kann das auch mal nach hinten losgehen.
Zu den Brötchen gibt es Corned Beef im Ausbackteig.
Also der Kreativität sind in der Kombüse hier überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Hauptsache es schmeckt und passt zusammen.
Als Mutje muss er die Bedürfnisse aller Mannschaftsmitglieder im Blick haben. Wer verträgt was, wer isst Fleisch und ausreichend Proviant einkaufen.
Ich habe ja ungefähr die Personenzahl, die ist immer zwischen, ich sag mal, 16 und 24. Dann rechne ich mir aus, wie viel Fleisch ich brauche, wie viel Fisch ich brauche. Dann schreibe ich mir einen Plan. 4,5 Kilo für die gesamte Besatzung. Fleisch oder Fisch.
Christians Vorgehen super präzise. Jede Sekunde, die er in der Kombüse verbringt, ist mit einem Handgriff gefüllt. Auch bei krassem Seegang.
Das Schlimmste ist eigentlich so gewesen, Biskaya. Da sind die Wellen ziemlich hoch und sehr imposant. Irische See ist auch gut, das sind aber so langgezogene Dünungen. Schlimm ist immer nur, wenn die Welle seitlich kommt. Ja, normalerweise geht das Schiff rauf und runter. Aber wenn man Dünung hat, dann geht das Schiff so. Und dann ist es natürlich gefährlich, dass wir die Töpfe hin und her fliegen.
Mahlzeit.
Mutit.
Na, Chefkoch?
Na?
Was gibt's heute Leckeres?
Ja, du. Kartoffelgratin.
Oh. Ja.
Nach der Schule lernte Christian Koch. Das erste Mal fuhr er dann in den 80ern mit einem Frachter zur See. Beide Leidenschaften haben ihn nicht mehr losgelassen.
Also das Einzige, was ich habe an Rezepten, sind Backrezepte, weil ich ja Koch bin und kein Bäcker. Und ansonsten mache ich alles frei Schnauze.
Christian macht zwischen den Mahlzeiten immer ein paar Stunden Pause. Danach geht's wieder in die Kombüse. Zum Abendessen gibt es einen richtigen Klassiker.
Also eine Currywurst aus Bratwurst mit Pommes frites. Die sogenannte Einlauf-Currywurst. Bitte schön, gesalzen sind die Pommes frites.
Denn morgen geht's von Bord.
So, alles aus, wunderbar.
Christian ist happy, dass er es auch auf dieser Reise geschafft hat, die Mannschaft glücklich zu machen.
Ali, soll ich mal runterdrehen hier? Das qualmt alles so. Ich weiß nicht.
Kannst
Darf
du
ich
machen.
Am Sterne kochen?
Du kannst es machen. Ich war jetzt, hast du gemerkt, ich war voll jetzt in meinem Element.
Ne?
Ich
ja, genau,
voll
das habe ich gemerkt.
Auf die Zwiebeln und auf den Knoblauch, den ich jetzt hier in Butter angeschwitzt habe. Ich habe jetzt etwas Rasel Hanut.
Ja, warte, wir müssen ja erstmal von vorne anfangen. Moment. Zum einen will ich noch wissen, weil ich fand das ganz beeindruckend gerade in diesem Beitrag, wie der Koch da in seiner kleinen Schiffsküche steht.
Ja.
Und da irgendwie da alles zusammenmixt. Ich weiß nicht, kennst du so extreme Situationen so?
Ich kann das sehr gut verstehen. Also, ich habe mal die Hutigruten gemacht.
Nein, hast du? Ja, da hast du gekocht?
Da habe ich gekocht, habe ich auf dem Schiff, habe ich einen Kochkurs gegeben. Und da hatten wir an dem Tag einen starken Wellengang. Und wirklich, die ganze, also die Küche ist ja in auf so einem Schiff ist ja anders aufgebaut, aber trotzdem die ganze Lebensmittel, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links. Das war Wahnsinn. Alle haben sich festgehalten. Das ist echt eine Riesenherausforderung, muss man schon sagen. Ne?
Deshalb kein Schiffskoch, sondern lieber
nee,
ein Restaurant.
Die Reise war ja schön, aber ja, so. Das Kochen war ein bisschen ja, weniger schön.
Sag mal, was du hier jetzt heute kochst.
So, wir machen heute einen knusprigen Petersilien-Minz-Taboulet mit Feta-Schnee. Dafür habe ich jetzt, also für den Taboulet, muss ich ja muss also aus Couscous machen oder aus Couscous. Oder aus Bulgur.
Du kochst mit Liebe, ja.
Ich koche mal mit Liebe. Ohne Liebe geht gar nichts.
Ja.
Das habe ich, genau. Den muss ich jetzt ansetzen. Da habe ich jetzt in Butter die Zwiebeln und auch den Knoblauch angeschwitzt. Jetzt habe ich unser Königsgewürz dazu gegeben. Das ist der Rasel Hanout. Rasel Hanout, das ist ein Gewürz, eine Gewürzmischung aus Marokko. Damals ja, war das so, nur der Koch vom König durfte den benutzen. Oh, es raucht hier schön.
Oha. Mm. Der Käte und der Löffel ist noch.
Ja, ja, nicht schlimm. Okay. Alles gut. So, den hol ich mal raus. So, das war wirklich so, also der Koch von dem König durfte das nur verwenden. Für die alle anderen gab es eine Todesstrafe.
Ach so, weil der irgendwie Spitze der Küche oder so heißt das übersetzt.
Ja, du weißt,
ne?
Genau. Früher war der Gewürze.
Ja.
Also mit Gewürzen, die Gewürze waren ähnlich wertvoll wie Gold, so ungefähr. Ne? Das darfst du nicht vergessen.
Aber heutzutage kriegst du das, glaube ich, in jedem
Heutzutage kriegst du, ne? Ja, aber ja, da gibt es auch Gewürze und Gewürze. Ne?
Ich meine jetzt dein Gewürz hier, die Königin der Gewürze dort.
Die Königin der Gewürze kriegst du heutzutage schon überall, so ist es nicht. Du kannst mir helfen, wenn du möchtest.
Ja, gerne.
Wenn du Zeit und Lust hast. Zeit hast du,
ach, du,
aber Lust
weiß ich nicht. 45 Minuten. Du kennst mich ja in der Küche.
Einen Granatapfel vielleicht mal. Ich brauche ein paar Kerne.
Granatapfel.
Granatapfelkerne. Nee, also, ist das okay?
Also ich sag mal so, hast du einen Ganzkörperschutzanzug vielleicht für
dich?
Hast du vielleicht noch was anderes?
Mohammed, also ganz kurz, ich zeig's
dir. Ja, oder hast du einen Trick?
Ich hab eigentlich einen Trick.
Ja,
wir hatten doch mal so einen Beutel gehabt. Ah, hier, schau her. Ich hab das. Das kannst du auch.
Ein Beutel?
Zeig's dir, ja. Und zwar, schau mal, für die Zuschauer.
Ja.
Das ist hier rote Sofa, ne? Das ist ja auch ein bisschen Service immer. Schau mal, du legst es einfach hier so rein. Auch du schaffst es.
Auch ich? Ja, danke.
Nee, weil du bist so entzückend, wirklich total süß angezogen bist. Ich liebe dein Outfit. Schau her, drehst du um.
So. Ja.
Schau her. Mhm. Und jetzt nimmst du es hier, probier es mal. Bitte, hab keine Angst. Mhm. Jetzt klopfst du es hier auf die Granatapfel. Mhm. Und dann siehst du wieder unten, schau mal, wie die Kerne rauskommen.
Das ist
und
ja der Tipp überhaupt. Ja,
du machst nichts schmutzig.
Ich mach noch mal vorsichtshalber zu. Das gehört ja alles zu Mese, ne? Du hast ja in deinem neuen Kochbuch geht es eben um Mese. Hast du schon mal gemacht? Da ging es rein vegetarisch. Dieses Mal sind auch Fleisch- und Fischgerichte dabei.
Ja.
Sag noch mal, was ist Mese überhaupt?
Mese sind viele kleine türkische, orientalische oder ich würde mal sagen levantinische Speisen zum Teilen, ja, wo du dann alles sozusagen erstmal vorher die Vorbereitung hast, stellst mitten alles auf dem Tisch. Wir haben auch hier einen wunderbaren Tisch vorbereitet. Mhm. Und Mese ist eine Lebenseinstellung, einfach Zeit mit Menschen verbringen, die man gerne bei sich hat. Und das ist eigentlich Mese. Viele kleine Köstlichkeiten, das ist süß, sauer, was Cremiges, was Salziges, was Scharfes, was Süßes, also alles so gemischt zum Beispiel, ja. Und das ist eigentlich Mese.
Wo jeder so mal zugreift. Ne?
Ich würde mal sagen, das ist so ein soziales Essen, so ein geselliges Essen. Ne?
Habt ihr das gestern auch gemacht? Ihr trefft euch doch sonntags immer mit der Familie in München. Oder? Bei deinen Eltern, glaube ich. Ne?
Gestern hat der jüngste Bruder eingeladen, der Jan.
Ja. Ja.
Und der Tisch war rappelvoll.
Auch dann, ne?
Mese, dann gab es noch Börek dazu, dann gab es noch Brot, dann gab es noch Tee, Kaffee, alles. Was Süßes. Das war großartig gestern.
Du hast 6 Geschwister noch, ne? Und wenn ihr euch alle trefft, musst du dann eigentlich das meiste vorbereiten, weil alle sagen, du bist ja der Einzige, der es wirklich kann?
Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Mhm. Ich mache da gar nichts mittlerweile. Nee, weil ich jeden Tag koche.
Ah ja, gut.
Und ich bin auch mal froh, wenn andere für mich kochen, in dem Fall die Familie. Und die kochen, ich koche ja doch ein bisschen, ja, so eher professionell, wenn ich auch zu Hause koche. Und die kochen noch so richtig original. Ne? Also wenn die Mutter, wenn die Geschwister da sind und mit der Mama in der Küche sind, das ist eher so eine schöne türkische oder anatolische Hausmannsküche. Das ist für mich die Küche, die ich am liebsten gerne esse.
Ja.
Und dann mische ich mich da auch nicht ein. Lass ich sie. Weißt, das ist denen ihre Zeit. Und das gönne ich auch denen dann.
Und die Köfte von deiner Mama, die hast du doch auch im Buch drin. Sind das rein ihre? Also ihr Rezept oder?
Die Köfte von der Mama, das ist sogar so, das ist ein Rezept von der Oma, was die Mama übernommen hat und wo sie dann mit mir das also teilt sozusagen. Und ich habe zu ihr gesagt, darf ich das in das Buch reinnehmen? Hat sie gesagt, ja, wenn du willst, mach das. Ich weiß das schon, das ist für mich eine Riesenverantwortung, weil es ist schon ein tolles Rezept, so ist es nicht. Mhm. Aber ich habe damit kein Problem. Also meine Einstellung ist das sowieso, teilen ist das neue Haben. Und Mese ist ja auch teilen, das passt ja auch alles. Und auch dieses Rezept von der Oma, die dann an Mama das gegeben hat und Mama dann später mir gibt. Das ist warum, ich habe nichts zu verstecken, das ist sowas Schönes, das ist sowas
was
Nachhaltiges.
Was sagt denn deine Mama eigentlich so, also wenn sie jetzt mal bei dir ist? Also umgekehrt, weil du bist es ja gewohnt, bei ihr gut zu essen.
Ja.
Und bei dir, wenn sie bei dir ist?
Wenn sie bei mir, sie ist schon stolz auf mich, so ist es nicht. Ne? Aber manchmal wundert sie sich schon. Also zum Beispiel bei der Köfte hat sie immer Tomatensugo gemacht. Und ich habe gesagt, Mama, komm, lass uns da mal mit Zimt das Ganze mal ein bisschen verfeinern. Dann hat sie mich angeschaut und gesagt, geht's dir nicht noch gut? Also Zimt? Ich sage, Mama, probier mal. Das schmeckt wirklich gut. Und dann hat sie das probiert Und hat sie gesagt, ja, das schmeckt mir. Sie wollte nicht, am Anfang nicht zugeben. Und dann war das so, dass ich ein paar Monate später bei denen zu Hause war, hat sie das Gericht gekocht. Dann sagt sie, ich habe übrigens Zimt reingemacht. Ist das gut, ich stehe dazu. Das war toll, ja.
Die versorgen dich ja auch ein bisschen in deinem Restaurant, ne? Mit so getrocknetem Obst, getrocknetem Gemüse aus ihrem Garten in der Türkei, oder?
Wenn sie in der Türkei sind, haben sie ja, wir haben ja da einfach einen riesen Garten. Und es ist halt im Sommer sehr heiß. Und da trocknen sie einfach Obst und Gemüse. Und das hole ich dann ab oder meine Geschwister nehmen mir das mit. Und das verarbeite ich dann im Restaurant bei mir, in beiden Restaurants. Das ist was Schönes, vor allem, das ist alles Bio, Handarbeit. Und die sind auch stolz drauf, weil die dann das Gefühl haben, wir tragen, also wir steuern was dazu. Und das ist was, ein tolles Erlebnis.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Was machst du da gerade? Ich sehe Minze auf jeden Fall. Was war das andere?
Minze und Petersilie. Das habe ich jetzt ganz fein geschnitten. Schau mal, das ist für unser Salat. Mhm. Und ein bisschen rechts und links. Jetzt kommt dann gleich noch ein bisschen Feta. Sieht das nicht toll aus?
Das sieht super schön aus.
Also du kannst gerne Granatapfelkerne ein paar drauf verteilen. Ja. Ich habe nichts dagegen.
Du sag mal, eine Frage, weil du hast nur an die Seite hier dieses Zitronendressing gemacht. Warum nicht so mittendrauf?
Weil die Tomate selber auch eine gewisse Säure hat.
Okay. Ja.
Schau mal, und jetzt gebe ich dann so ein bisschen den Kadaif so oben drauf.
Was hast du denn mit dem gemacht? Der sah
den habe ich,
anders aus.
Den habe ich einfach in etwas Olivenöl geröstet, damit er schön knusprig bleibt. Und du kannst hier dann drauf verteilen, weil Säure haben wir ja durch Granatapfelkerne, durch Tomaten, durch den Apfel. Ja? Mhm. Und das ist zum Beispiel, ja, sieht doch toll aus. Einfach schön mitten auf den Tisch stellen. Aber da fehlt noch was, oder?
Was fehlt denn?
Unser
Feta-Schnee.
Feta-Schnee.
Du sag mal, wenn du so eine ungeübte Kraft hier an deiner Seite hast, ne? Ist das so schwer für dich, dann auch ein bisschen drüber hinwegzusehen, wenn nicht etwas so ist, wie du das gerne hättest? So?
Ja, also, aber du machst es toll. Ich musste dich weder korrigieren noch irgendwas machen. Na, wirklich.
Nein,
du machst es wirklich toll.
Es ist doch in der Küche so, dass man, oder? Da verliert man nicht viele Worte. Da wird dann schnell gesagt, so nicht. Oder
ja, wie? Aber also die es können, bei denen musst du nichts sagen und bei den anderen sagst du automatisch nichts.
Also. Verstehe. Nicole Kidman hat ja auch schon bei dir gegessen, ne?
Nicole Kidman war auch schon
Bulgur
da.
Bulgur hat sie gegessen.
Das war Mick Jagger, der hat Bulgur gegessen.
Ach so.
Bei Nicole Kidman war das so, die ist ja so eine feine Lady, eine wunderschöne Frau, ne? So ist es nicht.
Ja.
Und an dem Tag haben wir so schön, also wir haben wirklich das Beste vom Besten gekocht und vorbereitet und so, aber die hat nichts gegessen. Die hat nur Champagner getrunken und das habe ich nicht verstanden.
Und stimmt das Gerücht, deshalb komme ich darauf, dass du ihr gesagt hast, sie hat irgendwie gesagt, oh, schmeckt toll, toll, toll. Und du hast ihr gesagt, du hast da gar nichts probiert?
Ja, habe ich. Ja. Sie hat gesagt, oh, thank you, it was delicious, thank you. Nicht so, sie haben doch gar nichts gegessen. Was soll das?
Komm, wir gehen mal rüber da an unseren Tisch, dann können wir das nämlich auch direkt probieren.
Sehr schön, ein bisschen Olivenöl.
Ach so, ja.
Ich komme, du kannst.
Was war das für ein Gewürz? Das habe ich nicht mehr.
Das ist unser Ras El Hanout.
Ach, das war
unser Königsgewürz. Okay,
die Spitze, genau.
Spitze, so, das nehmen wir mit. Gut. Zwei Löffeln.
Das nehmen wir hier, genau. Netzen wir uns nämlich hier schön hin.
Ach, es macht mir Spaß.
Ach, herrlich. Das macht auch immer was her. Und das finde ich nämlich ganz schön, weil diese Sachen sind ja teilweise auch wirklich einfach zuzubereiten. Also das ist ja wirklich was man auch schnell hinbekommt, wenn man Gäste hat. So, ne?
Absolut, aber dafür ist es ja, also du investierst bei Mäse vorher ein bisschen, darf ich dir was geben?
Ja, gerne.
Vorher ein bisschen mehr Zeit, aber später, ja, hast du am Tisch viel mehr Zeit für deine Freunde, für die Familie oder für deine Gäste, je nachdem halt.
Ja, vor allem, du kannst die ganze Zeit immer, man kann quatschen, es wird nicht, es wird nichts irgendwie, wo du denkst, so, das muss ich schnell essen.
Nein, super. Also aber bei Mäse ist es ja auch so, also wenn wir Mäse essen, wie gestern zum Beispiel, wir saßen 4 Stunden am Tisch und haben einfach gegessen, ganz entspannt, nicht sofort aufstehen und wieder wegräumen oder das Nächste, nein, einfach sitzen bleiben.
Sag mal, wenn wir jetzt noch mal zurückgehen, du hast gerade schon ein bisschen erzählt, du bist in Ostanatolien aufgewachsen, da auf so einem Bauernhof kann man ähnlich so sagen, ne?
Also Bauernhof,
genau.
Ja, ist so, ja.
Und also viel eben auch von dem gelebt, was ihr selbst produziert habt, also von eurem Obst und Gemüse. Dann ging es mit 10 nach Deutschland zu deinem Vater, weil der war damals schon am Arbeiten in Deutschland.
Ja.
So, und dann hast du aber schon 4 Jahre später deine Kochausbildung gestartet, mit 14.
Mit 14, ja.
Ich habe dieses Foto gesehen, das müssen wir Ihnen mal eben zeigen, wie alt Ali da war, also wie klein eben auch noch. Das fand ich so, wirklich, also Ja, also wenn man sich vorstellt, und dann kommst du zu einem Koch, das war so ein Wirtshaus in München,
ja,
wo du angefangen hast.
Ja, Wirtshaus, ja.
Wie war das für dich damals?
Na, das war schon eigentlich ein Kulturschock, ne? So ist das nicht.
Ja.
Ne? Wir haben zu Hause immer gegessen. Es war jetzt nicht so, dass wir Geld hatten, wo wir irgendwie die ganze Familie draußen immer im Restaurant gegessen haben. Es gab hin und wieder mal einen Döner für uns Kinder und das war es dann auch schon. Und dann arbeite ich in einem Wirtshaus, in einem bayerischen Wirtshaus. Plötzlich siehst du Schweinebraten, Wiener Schnitzel,
so, ja.
Also ganz andere Sachen, Spare Ribs. Das war schon, kulinarisch war das schon ein Kulturschock.
Aber ich sehe auch gerade, guck mal, der Koch hat sich hingekniet, damit er so groß ist wie du, so klein.
Ja, ich war da 14. Wahnsinn. Aber jetzt mal ganz ehrlich, mit 14 ist man normalerweise auf dem Bolzplatz und spielt Fußball. Und ich habe dann mit Kochen angefangen.
Ja, aber das ging ja auch so schnell, dass du gesagt hast, okay, Sterneküche ist vielleicht eher mein Ding. Und dann hat der Klaus Ederath einen jungen Koch gesucht.
Ja.
Und du hast gesagt, das könnte ich mir vorstellen.
Ey, das war aber auch so ein bisschen Glück, ne? Ich habe nie gedacht, dass er mich einstellt, weil ich komme ja aus der ganz einfachen Küche. Und die waren damals, die Sterne-Restaurants, die haben einen Hype gehabt. Die waren ja wie die Könige. Bist du an die gar nicht rangekommen als so ein Wirtshauskoch? Und er hat mir aber die Chance gegeben. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass er das gemacht hat, ne?
Aber er wusste eben auch sofort, dass aus dir was wird. Zumindest
Ehrlich?
Hat er uns das erzählt.
Okay.
Ja, liebe Grüße an Ali und an das rote Sofa. Schön, dort ihn grüßen zu dürfen. Der Ali hat natürlich von Anfang an bei mir schwere Eindrücke hinterlassen, als junger Kerl schon. Dann haben wir uns ja mehrmals gesehen. Und ich finde es toll, wie sein Werdegang so geworden ist und wahrscheinlich noch weiter gehen wird. Er ist Gott sei Dank nicht nur so der Vertreter der ehrgeizigen Punktegastronomie, sondern ein äußerst sympathischer Repräsentant der Gastronomie, wo die Leute, die Gäste Freude mit ihm haben. Bitte Ali, bleib so und acht auf dich.
Danke.
Jo. Schön, ne? Und er sagt nochmal, achte auf dich.
Ja. Er weiß schon, warum.
Ja. Teilst du das mit uns?
Ja, achte. Ja, es ist, wenn du halt immer Gas gibst, immer auf der Überholspur bist, also ne, da kriegst du halt irgendwann die Quittung. Ne? Die habe ich auch bekommen, und wo ich teilweise zwei Jahre fast Herzrasen hatte. Und mir ging es einfach gesundheitlich nicht gut, weil kurz vorm Burnout, ich glaube, ich habe sogar auch einen gehabt, so ist es nicht. Und das hat mir schon so einen, also es war schon so ein Weckruf für mich. Ne? Ich habe an nichts mehr Freude gehabt in der Zeit, gar nichts, weder vom Restaurant noch an meinen Kindern noch an meinen Freizeiten, gar nichts. Und das darf halt nicht so weit kommen. Und er weiß das alles, und weil ich einfach sehr viel auch mit ihm teile, ist auch für mich ein bisschen Vaterrolle, so ist es nicht.
Mhm.
Und das war schon eine Zeit, die schon Spuren hinterlassen hat, in jeder Hinsicht, ja.
Ja, ich finde, was du gerade sagtest, auch mit, dass er dich dein Leben auch begleitet, ne, und immer noch ein Freund ist. Und dann eben, ihr kommt ja auch aus unterschiedlichen Kulturen, habt euch aber auch irgendwie zusammengefunden, und er wusste gleich, du hast was drauf. Ich weiß noch, ich glaube, er hat dann auch irgendwie, du hast zu ihm gesagt, ich bin doch Türke. Und
ja. Also,
das interessiert mich doch nicht so, oder?
Genau. Ja, er war.
Also, und es ist ja so, die deutsche und die türkische Kultur haben nicht nur kulinarisch ihre Unterschiede. Was es heißt, denn das Alltag ist, das hat sich Lars Kaufmann bei einer deutsch-türkischen Familie in Hamburg mal angeschaut.
Das Brandenburger Tor.
Probe für Chans erste PowerPoint-Präsentation.
Jährlich besuchen ungefähr 22 Millionen Touristen das Brandenburger Tor.
Und dann schaut ihm auch noch das Fernsehen dabei zu.
Die Quadriga wurde schon mal gestohlen von dem Franzosen Napoleon Bonaparte.
Und natürlich Vater Markus, Bruder Cem und Mutter Gülro.
Das war's, bis bald.
Eine deutsch-türkische Familie in Hamburg, St. Georg.
Cool, dass du dich getraut hast, Großer.
Gülro, Türkin aus Istanbul, Markus, Deutscher aus dem Schwarzwald. Kennengelernt beim Studium. Und nach 10 Jahren zusammen kommen in Hamburg die Kinder dazu. Zweisprachig aufgezogen.
Veya blueberry? Akşam içebilirsin, gündüz sadece yok. Das habe ich neu in Istanbul gekauft, sagt er. Das musst du probieren.
Wie ist das?
Sagt er. Da sind 40 verschiedene Gewürze drin.
Auch wenn das Gewürzexperiment nicht bei allen gut ankommt.
Das wollen wir den Kindern mitgeben, dass sie eben Kinder zweier Kulturen sind. Vaterland heißt im Türkischen Mutterland. Ja, und unsere Kinder haben beides. Die haben einen deutschen Vater, das ist ihr Vaterland, und die Türkei ist nun mal ihr Mutterland.
Das sagen sie auch. Ja? Unser Vaterland ist Deutschland, unser Mutterland ist die Türkei.
Genau. Sie sind eben teils deutsch und teils türkisch. Und das würden sie so, glaube ich, auch sagen.
Mhm. Unterschiede und Gemeinsamkeiten.
Unterschiede zeigen sich zum Beispiel auch auf dem Spielplatz. Ja, da gibt es ja das... Ja, berühmte deutsche Klettergerüst. Und das schon den einen oder anderen überrascht, dass man in Deutschland die Kinder eben da machen lässt. Ja, und wenn sie dann halt mal runterfallen, dann geht die Welt nicht unter.
Kulturelle Unterschiede, Gülruhs Job. Sie bereitet türkische Fachkräfte auf das vor, was sie später beim Job in Deutschland erwartet.
Wenn man bei der Arbeit, wenn ein Kollege sagt, ich bin krank, in der Türkei ist das selbstverständlich, nachzufragen. Oh, was hattest du denn? Aber so wirklich mit der Absicht, ne, brauchst du etwas, können wir was für dich tun? Und wenn man das nicht macht, kann es halt unhöflich sein. Und hier in Deutschland genau das Gegenteil, wenn man sagt, du bist krank, und es ist halt unhöflich zu fragen, was derjenige hat.
Wir sind die Jugendmannschaft.
Okay.
Und du bist die Erwachsenenmannschaft.
Alles klar. Okay. Okay, los geht's.
Am Ende geht es nicht um den Ort, sondern ums Zusammensein, sagen sie.
Boah, in den Winkel gehammert.
Meine Heimat ist noch Istanbul. Und ich glaube, das wird sich nachträglich nicht ändern. Aber ich fühle mich hier in Hamburg zu Hause. Das sind so zwei verschiedene Sachen für mich. Wie würdest du das sagen?
Meine Heimat ist da, wo du bist, wo die Kinder sind. Ja, egal wo. Ja, und ansonsten, ich bin ein Stück auch Türke geworden. Das ist auch Teil meiner Identität inzwischen.
Ein gemeinsames Leben aus dem Besten beider Kulturen.
Das ist doch Reichtum.
Ja, aber wirklich.
Aus beiden Kulturen das Beste für sich nehmen, finde ich, ist ein Reichtum.
Und du hast gerade eine neue Kultur schon wieder kennengelernt, und zwar die Australiens. Ihr wart auf einem Roadtrip. Nicht nur du, Frank Rosin, Alex Kumpner, ihr alle zusammen.
Wir drei, also genau.
Drei Köche.
Ja.
Wie wart ihr da unterwegs?
Wie meinst du? Wie?
Also in so einem Truck?
In einem Van, ja. Wir sind gereist. Wir haben angefangen in Cairns oben. Mhm. Im Norden, da ist das Wetter eher tropisch. Und dann bis Adelaide. Das waren so knapp 7000 Kilometer. Brisbane, Sydney und so weiter. Mhm. Wir waren sogar im Landesinneren.
Und in denen viel passiert ist während dieser Kilometer. Wir gucken mal rein.
Viele Köche verderben den... Ach, lassen wir das. Diese drei Spitzenköche wagen sich in das ganz große Abenteuer. Frank Rosin, Alex Kumpner und Ali Güngermisch.
Australien, yes!
Sie tauschen Luxusküche gegen Monstercamper.
Fahr doch mal! Achtung, Achtung!
Oh, was war das?
Oh Gott!
Vom Regenwald im Norden fahren sie in 5 Wochen 6000 Kilometer. An wilde Küsten.
Keine Postkarte kann so schön sein.
Und ins Outback. Doch egal, wo sie hinkommen, sie sind nie allein.
Da!
Oh Gott, ist der süß.
Wahnsinn.
Traumhaft.
Also gekocht habt ihr aber nicht viel, ne? Also
hallo, doch, wir haben gekocht. Wir mussten ja immer kochen, wir waren ja selbst mehr so. Wir sind ja auch essen gegangen, so ist es nicht. Aber in dem Van, da hatten wir schon wirklich eine gute Küche. Hat sich ja viel draußen abgespielt.
Was war denn dein Highlight während dieser Reise? Kannst du so eins?
Mein Highlight, also die Tiere natürlich, ja, ob das jetzt Wale waren, ob das ja der weiße Hai war, ob das jetzt...
Der weiße Hai, wie nah bist du dem denn gekommen?
Sehr nah.
Nein,
ja.
In so einer
das
Kabine
hat uns
oder wie?
Nur noch ein paar Metallstäbe voneinander getrennt, wirklich, ja, sehr unterm Wasser, ja. Dann Inlands-Taipan, die giftigste Schlange der Welt, kulinarisch in Melbourne, ein veganes Gericht gegessen, mein Gott. Es war so gut, dass ich mir sogar eine zweite Portion bestellt habe. Wirklich. Mein Geburtstag habe ich in Sydney gefeiert. Ist auch schön, oder?
Ja, allerdings. Oh, der 50. steht auch noch an.
Ich bitte.
Also, dieses Jahr. Aber du hast ja zwei Restaurants. Du weißt ja auf jeden Fall, wo du feiern kannst. Ne?
Ja.
Oder sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also Wahnsinn, wo du überall unterwegs bist und wo du dir überall die Inspiration holst. Also wirklich der Knaller.
Dankeschön.
Jetzt auch Australien. Mal gucken, was als nächstes kommt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Hast du schon was im
Petto? Ich würde Asien. Oder Patagonien. Das wäre zum Beispiel mein Traumziel.
Ich sehe schon, wir hören wieder was Neues. So, morgen zu Gast Dimitri Schad, Schauspieler und Regisseur. Er hat gerade eine neue Netflix-Serie produziert. Kacken an der Havel heißt die. So heißt der Ort. Also, ja, aber so habe ich auch reagiert. Ich bin ganz gespannt, was er uns morgen erzählt. So, Ihnen einen wunderbaren Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Also, bis morgen, wenn Sie mögen. Tschüss.